Mein Name ist Paul Forst. Ich begrüße Sie heute mit meinem Kollegen Professor Joachim Schiffers zu einer weiteren Ausgabe unseres im Sommer 2025 gestarteten BDO-Podcast All Ears on Tax – Insights by BDO. In unserem Podcast informieren wir in regelmäßigen Abständen zu steuerlich wichtigen Themen für Familienunternehmen, Vermögen Privatpersonen und Family Offices. Es wird aktuell eine intensive Diskussion darüber geführt, ob nicht die schrittweise Absenkung des Körperschaftssteuersatzes, bisher vorgesehen beginnend ab 2028, vorzuziehen ist, um die Wirtschaft deutlicher zu unterstützen. Ein wesentlicher Teil der deutschen Unternehmen, insbesondere der Mittelstand, ist als Personengesellschaft organisiert, die aufgrund der transparenten Mitunternehmerbesteuerung davon aber überhaupt nicht profitieren würde. Daher wird unter dem Schlagwort der Rechtsform unabhängigen Besteuerung auch wieder nach einer Reform der aktuellen Unternehmenssteuer gerufen. Von den Wirtschaftsweisen wird sogar mit einem aktuellen Reformvorschlag eines steuerlichen Abzugs der Eigenkapitalkosten ein nahezu kompletter Systemwechsel vorgeschlagen. Aber vielleicht reicht auch einfach ein wenig nachjustieren. Denn eigentlich ist alles da. Es gibt mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG bereits eine gesetzliche Regelung, die es Personengesellschaften ermöglicht, auf Antrag wie Kapitalgesellschaften besteuert zu werden. Daher gibt es für den Gesetzgeber keinen Handlungsbedarf im Hinblick auf den Erlass neuer, komplizierter Regelungen. Vielmehr gibt es einen Handlungsbedarf dahingehend, dass die letzten Hindernisse des Optionsmodells beseitigt werden, um die Rechtsform der Personengesellschaft zu stärken. Hierüber wollen wir heute miteinander sprechen. Bevor wir ins Detail gehen, darf ich Ihnen kurz meinen Mitstreiter, Professor Dr. Joachim Schiffers, vorstellen. Professor Dr. Joachim Schiffers ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er berät seit mehr als 25 Jahren insbesondere Familienunternehmen in Fragen der steuerlichen Ertragsbesteuerung und der Steuerbilanzierung sowie in Fragen der steuerlichen Strukturierung. Er ist neben der Beratungstätigkeit bei BDO Honorarprofessor an der RWTH Aachen und publiziert regelmäßig auf den Gebieten der Ertragssteuern und des Steuerbilanzrechts. Lieber Joachim, herzlich willkommen.
Ja, und Sie haben gehört, meinen Kollegen Herrn Paul Forst. Paul Forst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt ebenfalls über eine schon jahrzehntelange Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Sein Fokus liegt auf der Beratung von Familienunternehmen sowie der Begleitung von Umstrukturierungen aller Art. Auch er publiziert regelmäßig steuerliche Fachbeiträge und zeigt damit, dass er auch die Dinge theoretisch durchdringt.
Danke, lieber Joachim. Kommen wir nun schon auch zu unserer ersten Frage. Ganz konkret, warum ist die Änderung der Besteuerung von Personengesellschaften so wichtig?
Ja, wir müssen sehen, in Deutschland haben wir eine Unternehmensbesteuerung, die an die Rechtsform anknüpft. Und anders als in vielen anderen Rechtskreisen ist in Deutschland eben die Personengesellschaft eigentlich die dominierende Rechtsform. Und insbesondere ist die Personengesellschaft auch aus historischen Gründen die vorherrschende Rechtsform bei Familienunternehmen in Deutschland. Die Personengesellschaften sind insgesamt zu circa 85% unter Familienkontrolle, je nachdem, in welche Richtung man das abgrenzt. Also ganz, ganz überwiegend. Ja, wenn man sich anschaut, bekannte Familienunternehmen, und das sind nicht selten große und über viele Jahrzehnte gewachsene Unternehmensgruppen, ja, dann stellt man fest, dass diese regelmäßig in der Rechtsform der Personengesellschaft organisiert sind. Warum ist das so? Personengesellschaften bieten grundsätzlich eine deutlich höhere Flexibilität bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages als die Kapitalgesellschaften. Das ist insbesondere in Familiengesellschaften deshalb wichtig, wenn man eben die Belange der Familie mit all ihren Besonderheiten abdecken muss. Große, kleine Gesellschafterstämme und so weiter. Damit bestehen eben umfassende Möglichkeiten, hier im Gesellschaftsrecht der Personengesellschaften die Ziele der Familiengesellschafter in Bezug auf Kapitalaufbringung, Gewinnverteilung und Mitsprache maßgeschneidert gesellschaftsrechtlich abbilden zu können. Ja, und Personengesellschaften sind aber darüber hinaus den Kapitalgesellschaften auch beispielsweise in Bezug auf die unternehmerische Mitbestimmung und die Jahresabschlusspublizität überlegen. Alles eher Gründe für die Personengesellschaft. Ja, und nach Einführung des Optionsmodells durch das KÖMOG mit Wirkung zum 01.01.2022, ja, wurden die Anträge der Personengesellschaften zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft, also zur Besteuerung nach dem Körperschaftssteuersystem, zunächst nur schleppend gestellt. Also das lässt sich im Grundsatz damit begründen, dass diese Regelung damals neu war. Man musste sich darauf einrichten. Auch die zeitlichen Restriktionen bei der Antragstellung sind relativ eng. Mittlerweile sind die Anträge von der Anzahl her doch merklich gestiegen. Und das zeigt, dass das Interesse besteht an dieser Möglichkeit der Option zur Körperschaftsbesteuerung und die Weiterentwicklung des bestehenden Optionsmodells ist damit sehr wichtig.
Danke, Joachim. Das sind wichtige Infos. Das macht vieles deutlicher. Lass uns jetzt auf die steuerlichen Aspekte zu sprechen kommen, wenn du erlaubst. Typisch für Familienunternehmen ist die Absicherung des Bestandes des Unternehmens wie auch des Wachstums des Unternehmens durch umfassende Gewinntesorierungen als wesentliche Quelle der Eigenfinanzierung. In Bezug auf die konkrete Steuerbelastung solcher Gewinntesorierung ist die Kapitalgesellschaft natürlich eindeutig vorteilhafter. Und gerade in den kommenden Jahren anstehende Absenkung des Körperschaftsteuersatzes auf 10% wird diesen Trend noch deutlich verstärken. Zukünftig wird die tesorierende Körperschaft oder Kapitalgesellschaft mit 25% maximal belastet, während die transparent besteuerte Personengesellschaft bei roundabout 48%, ich sage immer bei rund 50%, verharren wird. Um diesen Nachteil der Personengesellschaft zu korrigieren, beinhaltet das Einkommensteuerrecht mit der Tesorierungsbegünstigung nach 34a einen gesonderten Tarif für solche tesorierten Gewinne, der aber vor allem aufgrund der fehlenden Flexibilität in der Praxis nur begrenzt den Nachteil der Personengesellschaft auszugleichen vermag. Die andere, eigentlich bessere Alternative ist die mit dem Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz, also KÖMOG, eingeführte Regelung des § 1 AStG, also die Option zur Körperschaftsbesteuerung. Was kannst du uns dazu noch weiter mit auf den Weg geben, lieber Joachim?
Ja, in der Tat ist die Regelung des § 1a KStG, also die Option zur Körperschaftsbesteuerung, eine sehr gelungene Besteuerungsalternative. Mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung wird eben den Personenhandelsgesellschaften, also jedenfalls insbesondere den Personenhandelsgesellschaften, der Weg eröffnet, die rechtsformbedingten Unterschiede zur Besteuerung von Kapitalgesellschaften im Grundsatz für ertragsteuerliche Zwecke vollständig zu überwinden. Also das ist eine sehr geschickte Lösung, die der Gesetzgeber hier insoweit wählt. Ja, und werfen wir mal einen Blick auf die Umsetzung dieses Instrumentes. Und das ist doch in der Tat sehr bemerkenswert. Die Umsetzung der Option zur Körperschaftsbesteuerung in § 1a KStG, die erfolgt nach ganz klaren Regeln. Zunächst bestimmt § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG, dass auf Antrag für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen eine Personenhandelsgesellschaft oder eine Partnerschaftsgesellschaft oder eine eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts wie eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschafter wie die nicht persönlich haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft zu behandeln sind. Diese Gesellschaften, die diesen Weg wählen, bezeichnet man dann als optierende Gesellschaft. Insoweit strebt der Gesetzgeber also für Ertragssteuerzwecke eine vollständige Gleichstellung der optierenden Personengesellschaft mit den Kapitalgesellschaften an. Also hier wählt der Gesetzgeber das Instrument einer Fiktion, die diese Personengesellschaften sind, weiterhin gesellschaftsrechtlich Personengesellschaften, aber sie werden für steuerliche Zwecke, für ertragssteuerliche Zwecke wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. Ja, und der Übergang in dieses System, also der Übergang von der transparenten Mitunternehmerbesteuerung in das Körperschaftsteuersystem, der erfolgt nach bekannten Regeln. Nämlich so, als ob ein tatsächlicher Formwechsel erfolgen würde, also unter entsprechenden Anwendung der Paragraphen 1 und 25 Umwandlungssteuergesetz. Das heißt, der Gesetzgeber nutzt hier bestehende Regelungen, die wir haben. Er schafft etwa nicht hier ein neues steuerliches Regime für optierende Gesellschaften. Und diese Lösung, die ist in der Tat konsequent und gesetzestechnisch sehr effizient. Das ist sehr positiv anzumerken. Und eine Antragstellung nach § 1a KStG, die führt zu einem vollständigen Wechsel in die Körperschaftsbesteuerung, sowohl für die Gesellschaft als auch für alle Gesellschafter. Und das ist in der Tat ein bemerkenswerter Schritt dann, denn damit kommt ein vergleichsweise einfaches und klares Besteuerungssystem mit einer ganz strikten Trennung zwischen Gesellschafts- und Gesellschafterebene zur Anwendung. Und damit wechselt eben dieses Familienunternehmen, meist sind das Familienunternehmen, diese Personengesellschaften, die diesen Schritt gehen, in ein Besteuerungssystem, das international anerkannt ist und im Grundsatz diese Rechtsform, die wir vorfinden, diese Unternehmen ja viel besser abbildet. Hier eine selbstständige Abbildung der Gesellschaft auf der einen Seite und davon eine ganz klare Trennung der Gesellschafterebene auf der anderen Seite. Und darüber hinaus muss man auch ganz klar sehen in der Praxis, dass die Möglichkeit der Option nach § 1a KStG ein wichtiger Impuls für Strukturüberlegungen insgesamt ist. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der mittlerweile zu sehen ist. Ja, und der Gesetzgeber hat vor kurzem da durchaus auch ganz erheblich nochmal nachgebessert im Bereich der Option, denn er hat den Weg geebnet, um unmittelbar einen ertragsteuerlich homogenen Formwechsel aus der Kapitalgesellschaft in die zur Körperschaftsbesteuerung optierende Personengesellschaft zu eröffnen. Also den Wechsel, den gesellschaftsrechtlichen Wechsel von der Kapitalgesellschaft in die Personengesellschaft, ohne dass sich ertragsteuerlich hier etwas überhaupt ändert. Und das ist in der Tat eine ganz interessante Möglichkeit, um hier die Personengesellschaft insoweit zu erschließen, ohne dass wir hier die Überlegungen des Umwandlungssteuergesetzes und Ähnliches überhaupt anstellen müssen, weil wir haben hier insoweit einen homogenen Formwechsel, der ertragsteuerlich insoweit unerheblich ist. Das ist leider dann mit so gewissen zeitlichen Restriktionen behaftet, die man in der Praxis beachten müssen. Denn die Möglichkeit dieser Antragstellung, die ja nur der Personengesellschaft eröffnet ist, die ja in diesem Zuge, in diesem Formwechsel erst entsteht, die ist insoweit, muss ein Monat nach der Anmeldung des Formwechsels beim zuständigen Register erfolgen. Also hier haben wir eine relativ knappe Zeit. Das muss sehr genau in der Praxis getaktet werden, damit das funktioniert. Aber dieser Weg ist sehr interessant. Und das ist eben insbesondere dann von Interesse, wenn im konkreten Fall eben die außersteuerlichen Vorteile der Personengesellschaft eröffnet werden sollen. Oder auch beispielsweise, wenn die abschlusssteuerlichen Vorteile der Personengesellschaft eröffnet werden sollen, dann bietet sich es an, zu überlegen, ob man eben aus der Kapitalgesellschaft in diese Personengesellschaft mit diesem ja homogenen Formwechsel aus ertragsteuerlicher Sicht eben in die Körperschaftsbesteuerung, in die optierende Gesellschaft wechselt. Den spiegelbildlichen Fall hatte der Gesetzgeber ja schon geregelt und insoweit ist das konsequent, auch diesen Fall hier entsprechend zu regeln. Also auch hier hat der Gesetzgeber sehr deutlich nachgebessert.
Ja, ein fast klares Statement für das Optionsmodell. Aber wir sehen ja, dass noch etwas Zurückhaltung besteht in Teilen. Und denke ich, da macht es Sinn, dass wir natürlich auch einmal auf die Tücken des Systems eingehen. Ein wesentliches Problem beim Übergang, ich glaube mit das wesentlichste Problem beim Übergang in die Körperschaftsbesteuerung besteht darin, wenn bislang von dem Thesaurierungssteuersatz nach 34a ESTG Gebrauch gemacht wurde. Im Grunde aus Sicht des Gesetzgebers ein alternatives Instrument zur Ausübung der Körperschaftsbesteuerung mit der gleichen Zielsetzung. Insoweit ist die Thesaurierungsbegünstigung nach 34a aber eine steuerliche Einbahnstraße. Denn beim Wechsel in die Körperschaftsbesteuerung, also der vom Gesetzgeber klar angebotenen Alternative, und da gibt es auch keine Entscheidung, welches ist höherwertig oder welches besser zu empfehlen, sei dies dann durch einen tatsächlichen Formwechsel oder auch durch einen fiktiven Formwechsel der Option nach § 1 KStG, sieht das Gesetz eine zwingende Nachversteuerung aller bislang begünstigt besteuerten Gewinne vor. Dies ist aus mehrfacher Hinsicht misslich, insbesondere aus Sicht der Gesellschafter, die die Gewinnthesaurierung auch unter einem neuen Steuerregime oder eben unter einer neuen Rechtsform beim tatsächlichen Formwechsel nahtlos fortsetzen möchten. Die Nachversteuerung stellt daher eindeutig den Hauptgrund dafür dar, dass Unternehmen von der Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer absehen. Hier besteht dringend Handlungsbedarf seitens des Gesetzgebers, die Nachversteuerung mit Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer in das Besteuerungsregime der Kapitalgesellschaft zu überführen, indem die nachversteuerungspflichtigen Beträge in Gänze auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen. Mögliche Lösungsansätze gibt es darüber hinaus hierfür nahezu viele oder zuhauf, würde ich sagen. In der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Zum einen könnten die nachversteuerungspflichtigen Beträge in die Kapitalrücklage eingestellt werden. Zum anderen könnte ein Ausweis auf einen neuen Eigenkapital-Sonderkonto erfolgen. Die Nachversteuerung soll dann bei Ausschüttung an die Gesellschafter über eine modifizierte Verwendungsreihenfolge sichergestellt werden. Alternativ wäre darüber hinaus auch möglich, den nachversteuerungspflichtigen Betrag gar nicht gesondert festzustellen, auch nicht im steuerlichen Einlagekonto. Die nachversteuerungspflichtigen Beträge würden dann als Teil des ausschüttbaren Gewinns an der normalen Nachbesteuerung im Rahmen der die üblichen Dividendenbesteuerung auf Ebene der Gesellschafter teilhaben. Bei diesen Alternativen ergibt sich ja insgesamt eine Problematik, die es hervorzuheben gibt, dass bei der optionswilligen Personengesellschaft häufig nicht alle Gesellschafter die Thesaurierungsbegünstigung in Anspruch genommen haben. Das heißt, die nachteilige Folge wäre eine Überwälzung des ehemals gesellschafterbezogenen nachversteuerungspflichtigen Betrags auf andere Gesellschafter. Die Nachversteuerung würde somit auch Gesellschafter treffen, die die Thesaurierungsbegünstigung zuvor überhaupt nicht in Anspruch genommen haben. Hier besteht aber wiederum unseres Erachtens die Möglichkeit, auf Gesellschafterebene einen Ausgleich, zum Beispiel durch die Vereinbarung diskutabler Gewinnausschüttungen zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftergruppen zu schaffen. Eine weitere Herausforderung im Hinblick auf die Überführung des nachversteuerungspflichtigen Betrages auf den Übernahmen. Eine weitere Herausforderung im Hinblick auf die Überführung des nachversteuerungspflichtigen Betrags auf den übernehmenden Rechtsträger besteht für den Gesetzgeber darin, die Nachversteuerung nicht nur im Ausschüttungs-, sondern auch im Veräußerungsfall sicherzustellen. Die Erfassung des nachversteuerungspflichtigen Betrags im Fall der Veräußerung der Anteile an der optierten Personengesellschaft könnte in diesem Fall zum Beispiel über eine rückwirkende Besteuerung wie bei § 22 Umwandlungssteuergesetz in anderen Fällen der Umstrukturierung sichergestellt werden. Ein weiteres Thema ergibt sich oder eine weitere Problemstellung ergibt sich bei Gesellschaftern mit Auslandsbezug. Bei Gesellschaftern, die in einem DBA-Staat ansässig sind oder dorthin verziehen, besteht die Problematik, dass Deutschland das Besteuerungsrecht sowohl im Ausschüttungs- als auch im Veräußerungsfall ganz oder teilweise verlieren kann. Auch für diese Problematik gibt es aber Lösungen. Diese Problematik könnte dadurch vermieden werden, dass sich Deutschland im Wege eines Treaty Override ein einseitiges Quellensteuerrecht verschafft. wirtschaftlich aus unserer Sicht das richtige Ergebnis, da Deutschland lediglich die Nachversteuerung begünstigt besteuerte Gewinne sicherstellen muss. Wir sehen also, es gibt für diese sehr, sehr wichtige Frage Lösungen. Und über die von uns vorgestellten Lösungen hinaus gibt es auch weitere, sodass eigentlich das Fazit unseres Erachtens ist, der Gesetzgeber muss nun tätig werden. Lieber Joachim, die deutschen Familienunternehmen sind ja weltweit unterwegs und erzielen damit Ausstellungen aus dem Ausland. Ist es richtig, dass nach Ansicht der Finanzverwaltung die optierende Gesellschaft nicht in den Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie fällt?
Ja, in der Tat vertritt die Finanzverwaltung die Ansicht, dass erstens die optierende Gesellschaft nicht als Gesellschaft im Sinne der Mutter-Tochter-Richtlinie gilt und zweitens aufgrund der Wahlmöglichkeit, die ja im Grundsatz in dieser Option angelegt ist, die Anwendung der Mutter-Tochter-Richtlinie ausscheidet. Welcher Fall ist hier im Grundsatz erfasst, Mutter-Tochter-Richtlinie? Im Grundsatz geht es hier insbesondere um Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen einer optierenden Gesellschaft an qualifiziert beteiligte Gesellschafter in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft in einem EU- oder EWA-Ausland. Denn wenn die Ausschüttungen dieser optierenden Gesellschaft an diese Gesellschaft erfolgen, dann stellt sich die Frage, ob diese Ausschüttungen mit Quellensteuer belastet sind. Und da soll im Grundsatz die Mutter-Tochter-Richtlinie den Quellensteuerabzug gänzlich vermeiden, wenn die Ausschüttung an ein Gesellschafter in das EU-EWR-Ausland geht. Nun, wenn hier aber die Mutter-Tochter-Richtlinie in Frage steht durch die Finanzverwaltung, dann kann das in der Tat ein Hemmnis sein. Ja, und ob diese Ansicht der Finanzverwaltung zutreffend ist, das ist allerdings in der Fachliteratur sehr strittig. Da haben wir diese zwei Punkte, die hier zu prüfen sind. Einmal dieses Rechtsformerfordernis. Und da muss man ein Stück weit die Augen öffnen und aus meiner Sicht diese Mutter-Tochter-Richtlinie genau sich anschauen. Denn in dem Anhang zur Mutter-Tochter-Richtlinie sind die Rechtsformen genannt, die eben erfasst werden. Und da sind eben namentlich genannt die Aktiengesellschaft, die GmbH und so weiter, also diese klassischen Kapitalgesellschaften. Da ist nicht genannt die optierende Gesellschaft. Aber wir haben dort in dem Abschnitt, der die deutschen Gesellschaften betrifft, eine Öffnungsklausel, die lautet, und andere nach deutschem Recht gegründete Gesellschaften, die der deutschen Körperschaftsteuer unterliegen. Und da geht die Fachliteratur doch davon aus, dass diese Öffnungsklausel eben die optierende Gesellschaft umfasst. Ja, darüber hinaus ist dann aber auch fraglich, ob dieses Steuerpflichterfordernis, das Artikel 2 der Mutter-Tochter-Richtlinie aufstellt, ob das hier erfüllt ist. Denn Artikel 2 der Mutter-Tochter-Richtlinie erfordert ausdrücklich, dass diese Gesellschaft, die hier erfasst wird, ohne Wahlmöglichkeit der Körperschaftsteuer unterliegt. Ja, und ohne Wahlmöglichkeit, da denkt man im ersten Moment natürlich in der Tat, aufgrund dieser Option hat man ja gerade die Wahl zur Körperschaftsbesteuerung. Und da könnte es in der Tat so gesehen werden, dass diese Option nach 1a KStG eine insoweit schädliche Wahlmöglichkeit ist. Ja, unseres Erachtens ist das allerdings nicht so. Denn wenn man sich das anschaut, dieser Antrag nach § 1a KStG, das ist in der Tat ja eine Wahlmöglichkeit, aber das ist eine Wahlmöglichkeit, die ausdrücklich unwiderruflich ist. Und eine Rückoption ist nur mit Wirkung zum Beginn des nächstfolgenden Wirtschaftsjahres und nicht etwa rückwirkend möglich. Das heißt, die Option nach § 1a KStG und genauso die Rückoption, ja, die ist eigentlich wie ein tatsächlicher Formwechsel zu sehen aus unserer Sicht, der den Entscheidungsträgern letztendlich auch eine Wahlmöglichkeit für oder gegen die Körperschaftsbesteuerung lässt. Und damit muss man doch eigentlich sehen, dass die wirksam ausgeübte Option mindestens für das folgende Wirtschaftsjahr irreversibel ist. Die optierende Gesellschaft hat selbst dann keine Wahlmöglichkeit mehr für oder gegen die Körperschaftsbesteuerung. Und damit müsste man eigentlich zu dem Schluss kommen, so durchaus eine sehr breite Meinung im Schrifttum, dass eine Öffnungsklausel im Hang der Mutter-Tochter-Richtlinie den Anwendungsbereich für diese Gesellschaft auch vor dem Hintergrund dieses Artikel 2 der Mutter-Tochter-Richtlinie eröffnet. Ja, und da scheint uns doch notwendig, dass die Finanzverwaltung die geäußerte Ansicht nochmal überdenkt. Möglicherweise hat man da mittlerweile doch andere Erkenntnisse erlangt, als diese da waren, als man relativ kurz nach Inkrafttreten der Regelung diese Äußerung getan hat in dem Anwendungsschreiben zu § 1a KStG. Also das ist ein Punkt, der lässt sich lösen durch die Finanzverwaltung aus unserer Sicht. Ja, daneben stellen sich aber in der Praxis auch noch ganz andere Fragen für die optierende Gesellschaft. Fragen, wo man nicht genau weiß, ob das klar genug geregelt ist für die Praxis. Und das ist insbesondere die Anwendung der Regeln des Umwandlungssteuergesetzes auf die optierende Gesellschaft. Und da ist die Finanzverwaltung sehr großzügig, aber da stellt sich in der Tat die Frage, ob es da für die Praxis mittlerweile mehr Klarheit gibt, ob da die verbleibenden Zweifelsfragen geklärt sind.
Ja, Joachim, ein weiterer Punkt, wo man ein bisschen tiefer hineinschauen muss. Du hast ja gesagt, die Finanzverwaltung ist da ja konzilianter, das muss man klar sagen. Die Finanzverwaltung sieht da grundsätzlich keine Hemmnisse. Da würde ich eher sagen, da ist unsere Kollegen, die Beraterschaft etwas kritischer, weil sie da schon auch nachvollziehbar sich Sicherheit wünscht. Und das, glaube ich, ist eben vielleicht hier das große Problem. Lass mich das mal etwas näher erläutern. Ja, nach Ausübung der Option zur Körperschaftssteuer kann sich natürlich auch im Zeitablauf auch bei der optierenden Gesellschaft der Bedarf nach einer Umstrukturierung ergeben. Also Unternehmen leben, das heißt, das Umfeld verändert sich, also muss man darauf rechtlich reagieren können. Durch das Nebeneinander von Zivil- und Steuerrecht nach Optionsausübung ergeben sich aber bei Umstrukturierungen daher insbesondere für die Anwendung des Umwandlungssteuergesetzes Fragen. Einerseits verweist der sachliche Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes auf die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, was nahelegen würde, für Umwandlungszwecke auf die zivilrechtlich weiterhin bestehende Personengesellschaft abzustellen. Dies wäre jedoch wiederum gegenläufig zur eigentlichen gesetzgeberischen Intention, dass die Optionsübung insgesamt für Ertragssteuerzwecke wirkt. Also für alle ertragssteuerlichen Fragestellungen. Die Finanzverwaltung hat sich, so wie von dir ja auch schon angesprochen, im BMF-Schreiben zum § 1a KStG im Rahmen der Randnummer 100 hier auch klar positioniert. Sie knüpft für Zwecke des Umwandlungssteuergesetzes an das steuerliche Rechtskleid der fiktiven Kapitalgesellschaft an. Demgegenüber enthalten jedoch weder der § 1 KStG als solcher noch das Umwandlungssteuerrecht explizit Regelungen zur Bedeutung der optierten Personengesellschaft für vom Umwandlungssteuergesetz erfasste Umstrukturierung. Es ist daher bei den Begriffen Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften, die in den Anwendungsvorschriften des § 1 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 Umwandlungssteuergesetz sowie in den jeweiligen Tatbeständen der Umwandlungsvorgänge genannt werden, genau zu prüfen oder genau zu fragen, ob und wie die optierte Personengesellschaft hierunter gefasst werden kann. Dabei kommt es letztlich darauf an, ob die verwendete Begrifflichkeit steuerrechtlich oder zivilrechtlich zu verstehen ist. Im Ergebnis besteht hier eindeutig gesetzgeberischer Verhandlungsbedarf. Das muss man schon feststellen. Hier hat man vielleicht die Hausaufgaben nicht ganz final gemacht. Das ist aber kein Vorwurf. Aber um hier Klarheit nach vorne raus zu haben, ist es wichtig, die Einordnung der fiktiven Kapitalgesellschaft in das Normengefüge des Umwandlungssteuergesetzes zu schaffen oder anders ausgedrückt, einen Platz für die optierte Personengesellschaft im Umwandlungssteuergesetz zu schaffen. Auch hier ein kleiner Hinweis an die Finanzverwaltung oder den Gesetzgeber. Schauen wir dann vielleicht noch mal zum Schluss oder fast zum Schluss auf noch einen weiteren kleinen Stolperstein beim Optionsmodell. Wie sieht es denn jetzt eigentlich, oder wie sieht es hier mit der Grunderwerbsteuer aus? Hier gab es ja auch nochmal Anpassungen, insbesondere bei den Steuerbefreiungen. Kannst du uns das vielleicht noch einmal näher erklären?
Ja, wenn wir auf die Grunderwerbsteuer schauen, da müssen wir zunächst mal feststellen, dass für Grunderwerbsteuerzwecke die Option zur Körperschaftsbesteuerung im Grundsatz nicht greift. Die Option zur Körperschaftsbesteuerung, die greift ausdrücklich nur für Ertragssteuerzwecke und eben nicht für die Grunderwerbsteuer, sondern für die Grunderwerbsteuer wird die gesellschaftsrechtlich ja nach wie vor bestehende Personengesellschaft eben auch weiterhin wie eine Personengesellschaft behandelt. Ja, und das wird im Grundsatz auch konsequent umgesetzt, beispielsweise bei den Grunderwerbsteuern des Ersatztatbeständen, die insbesondere bei Anteilseignerwechsel ausgelöst werden können. Auch die Option selbst löst im Grundsatz wie der tatsächliche Formwechsel keine Grunderwerbsteuer aus. Also insoweit, als da beispielsweise Grundstücke in der Gesellschaft betroffen sein können. Insoweit ist das alles noch sehr unproblematisch. Nun, die Probleme tauchten dann auf, als der Gesetzgeber gesehen hatte, dass die Personengesellschaften im Grunderwerbsteuerrecht ja so eine gewisse Sonderrolle spielen. Und das ist historisch bedingt, sind die Personengesellschaften, werden die da ja eigentlich nicht konsequent so behandelt, wie das Zivilrecht sie behandelt, sondern steuerlich gibt es nach wie vor Steuerbefreiungen in den Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz, die Fälle betreffen, dass Grundstücke vom Gesellschafter einer Personengesellschaft auf die Personengesellschaft oder umgekehrt übertragen werden. Das eröffnet den Personengesellschaften eine vergleichsweise große Flexibilität bei der Übertragung von Grundstücken zwischen diesen beiden Ebenen. Nun, diese Flexibilität gibt es bei den Kapitalgesellschaften nicht. So, und da hat der Gesetzgeber gesagt, wir müssen jetzt bei der optierten Gesellschaft die Steuerbefreiung nach § 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz in gewisser Weise einschränken. Das betrifft einmal den Wechsel in die Körperschaftsbesteuerung hinein. Nämlich dann sagt der Gesetzgeber, wir wollen diesen Wechsel konsequent so stellen wie einen Formwechsel, wie einen tatsächlichen Formwechsel, weil wir die Option zur Körperschaftsbesteuerung eben wie einen fiktiven Formwechsel behandeln wollen. So, und das bedeutet aber, dass dieser Wechsel in das Körperschaftsteuersystem einen Behaltensverstoß im Sinne des § 5 Grunderwerbsteuergesetz bedeutet. Das heißt, wenn innerhalb von 10 Jahren vor der Option zur Körperschaftsbesteuerung Grundstücke von den Gesellschaftern auf die Personengesellschaft übertragen worden ist, dann gibt es da eine Behaltensfrist, die eingehalten werden muss in § 5 Grunderwerbsteuergesetz. Und diese Frist wird, wenn diese 10-Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist, bis zur Option durch die Option verletzt. Das heißt, dann kommt es in der Tat dann zu einer nachträglichen Erhebung von Grunderwerbsteuer. Ja, inwieweit ist das von Problematik? So häufig werden vielleicht gar nicht Grundstücke übertragen zwischen diesen beiden Ebenen, beziehungsweise das kann man ja gegebenenfalls dann entsprechend steuern. Ja, problematisch ist das insbesondere deshalb, weil wir das in Zusammenhang sehen müssen zu der ertragssteuerlichen Regelung der Optionsausübung. Denn die Optionsausübung selber wird ja behandelt wie der fiktive Formwechsel. Das heißt, wir kommen hier insoweit im Umwandlungssteuergesetz in den Paragraphen 20 hinein und dort wollen wir diesen Vorgang zu Buchwerten steuerlich gestalten. Und das erfordert aber, dass wir alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in die Personengesellschaft übertragen im Zuge der Option. Ja, und das betrifft dann eben auch die Fälle, in denen Grundstücke als funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen vorhanden sind, die müssen im Rahmen der Optionsausübung in die Gesellschaft übertragen werden. So, und diese Übertragung ist ertragssteuerlich im Grundsatz auch möglich und zugelassen und insoweit unproblematisch. Diese Übertragung wird im Grundsatz Grunderwerbsteuer auslösen. Diese Übertragung fällt dann aber unter § 5 Grunderwerbsteuergesetz. Nun, diese Steuerbefreiung, die dann in dem ersten Moment gewährt wird, die wird dann aber einen Moment später mit der Optionsausübung wieder rückgängig gemacht. Das ist in der Tat die Problematik, die diese Regelung schafft. Also das Hineingehen in die Körperschaftsbesteuerung wird hier grunderwerbsteuerlich erschwert. Gut, in der Praxis werden diese Fälle allerdings vielfach aufgefangen durch eine andere Steuerbefreiungsvorschrift, nämlich den § 6a des Grunderwerbsteuergesetzes. Der kann in vielen Fällen dann genutzt werden. Diese Regelung des § 6a Grunderwerbsteuergesetz, die ist gerade vorgesehen, rechtsformübergreifend für Umstrukturierung in solchen Unternehmensgruppen, und damit kann das oftmals aufgefangen werden. Ja, wir sehen hier eine Problematik im Grunderwerbsteuergesetz, die eigentlich nicht zwingend nur die Option selber betrifft, sondern die Strukturänderung insgesamt betrifft. Also beispielsweise auch den tatsächlichen Formwechsel in die Kapitalgesellschaft. Also das ist ein grundsätzliches Problem, das der Gesetzgeber eigentlich angehen muss. Denn der Gesetzgeber hat ja eigentlich gesagt, wir lösen die rechtsformbedingte Besteuerung nicht dadurch, dass wir eine rechtsformunabhängige Besteuerung schaffen, sondern dadurch, dass wir Flexibilität schaffen. Und die besteht im Grunderwerbsteuerrecht eben teilweise noch nicht. Also da müsste man im Grundsatz eine Öffnung des § 6a Grunderwerbsteuergesetz für weitere Fälle schaffen. Durchaus verknüpft mit Behaltensregeln, die wir ja haben, im § 6a Grunderwerbsteuergesetz, um da Missbrauchsfälle zu verhindern. Das müsste der Gesetzgeber angehen. Das ist im Grundsatz auch erkannt. Nur die Reform der Grunderwerbsteuer, die ist nicht ganz einfach, weil da in der Tat gerade die Behandlung der Personengesellschaften durchaus schwierig ist. Ja, dieses Thema, ganz eigenes Thema, da könnte man viel länger drüber sprechen. Ja, lieber Paul, aber wir müssen vielleicht noch auf eine weitere Steuer kommen, die gerade bei Familienunternehmen sehr im Fokus steht, sehr häufig im Fokus steht. Das ist die Erbschaftssteuer, und im Grundsatz greift die Option ja für die Erbschaftssteuer nicht. Das heißt, was passiert da eigentlich? Nach wie vor wird ja dann die optierende Gesellschaft eben erbschaftssteuerlich wie eine Personengesellschaft behandelt. Ist das jetzt nachteilig?
Ganz im Gegenteil, Joachim. Dass die Personengesellschaft für Erbschaftssteuerzwecke weiterhin wie eine Personengesellschaft behandelt wird, ist sehr, sehr vorteilhaft. Insbesondere im Hinblick auf die Qualifizierung von begünstigungsfähigem Vermögen gemäß § 13b Erbschaftssteuergesetz im Zusammenhang mit der Steuerbegünstigung für Betriebsvermögen gemäß § 13a Erbschaftssteuergesetz. Die Entscheidung zur Optionsausübung für eine Personengesellschaft könnte nämlich daran scheitern, dass einige Gesellschafter nur geringe Anteile an der Gesellschaft halten. Einen Minderheitenanteil, was wir sehr, sehr häufig bei großen Familienunternehmen ja sehen, und somit die Inanspruchnahme der Begünstigung nunmehr nicht möglich wäre, wenn, wie im Falle einer richtigen Kapitalgesellschaft, der Anteil an der nun fiktiven Kapitalgesellschaft nicht mehr als 25% betragen würde. Der Abschluss einer entsprechenden Poolvereinbarung ist gerade in Familienunternehmen oder bei Familienunternehmen einer bestimmten Größe eben nicht immer möglich. Daher ist es sehr, sehr positiv, dass die Option für Erbschaftssteuerzwecke nicht greift und auf die zivilrechtlichen Verhältnisse abgestellt wird. Und hier darf ich nochmal wieder deinen Punkt von Beginn aufnehmen. Auch da hattest du schon mal darauf hingewiesen, dass die dem Wachstumschancengesetz eröffnete Möglichkeit, von der Kapitalgesellschaft zivilrechtlich in die Personengesellschaft zu wechseln, häufig begründet aus außersteuerlichen Gründen, eben gerade für das Erbschaftssteuerzweck oder gerade für Erbschaftssteuerzwecke nochmal weitere Optionen eröffnet. Nämlich in dem einen oder anderen Fall, wo aufgrund der geringen Beteiligungshöhe eine Begünstigung für die Kapitalgesellschaftsbeteiligung nicht gewährt würde, sie aber nun mit dem Formwechsel zur Personengesellschaft in Anspruch genommen werden könnte. Also hier mein Fazit, der Gesetzgeber hat schon insgesamt eine gute Arbeit gemacht. Vielleicht möchtest du, Joachim, zum Schluss das vielleicht noch ergänzen oder für dich ein Resümee fassen.
Ja, in der Tat muss man, glaube ich, sehen, dass die Option zur Körperschaftsbesteuerung, das ist, glaube ich, die Möglichkeit für Personengesellschaften in ein zukunftsgerichtetes Steuersystem zu kommen. Das ist, glaube ich, in der Tat eine ganz, ganz wichtige Option, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Und eine Möglichkeit, um die gesellschaftsrechtliche Form der Personengesellschaft beibehalten zu können, aber in das System der Körperschaftsbesteuerung zu wechseln, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der anstehenden Herabsetzung des Körperschaftsteuersatzes, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Lösung, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Der Gesetzgeber hat das vom Ansatz her sehr, sehr gut aufgesetzt, diese Option zur Körperschaftsbesteuerung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den der Gesetzgeber hier geschaffen hat. Wir haben gesehen in der Diskussion, dass es da ja durchaus Detailprobleme gibt, die zu lösen sind, die teilweise zu lösen sind durch die Finanzverwaltung, teilweise zu lösen sind durch den Gesetzgeber. Und das ist knüpft, glaube ich, an diesen Aspekt, den der Gesetzgeber sich vorgenommen hat, dass er die Rechtsform unabhängige Besteuerung dadurch herstellen möchte, dass er höhere Flexibilität schaffen möchte. Und da muss der Gesetzgeber tätig werden. Im Koalitionsvertrag hat die Regierung angekündigt, eine Verbesserung auch der Optionen nach § 1a KStG, ohne dort Details zu nennen. Die Ansatzpunkte liegen aber alle auf der Hand, die liegen alle vor, die sind auch der Finanzverwaltung insoweit bekannt. Und da kann der Gesetzgeber tätig werden. Und da muss an bestimmten Schnittstellen noch gearbeitet werden. § 34a ISDG haben wir genannt, aber auch die Schnittstellen zum Umwandlungssteuergesetz, zum Erbsteuergesetz, zur Grunderwerbsteuer und so weiter. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz tolle, zukunftsweisende Lösung, die man ganz ideal bei Familienpersonengesellschaften einsetzen kann. Je nach individueller Aufstellung der Unternehmensgruppe an oberster Ebene, an etwas tieferer Ebene. Das hängt dann von der jeweiligen Aufstellung ab. Aber ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, die wir da haben.
Danke, Joachim. Mein einfaches Schlusswort ist ein kleiner Appell. Der Gesetzgeber sollte handeln. Ich würde mich da auch nochmal auf die Wirtschaftsweisen berufen, die wir ja zu Beginn kurz erwähnt hatten. Die Wirtschaftsweisen selber sagen in ihrem Gutachten, dass die Option zur Körperschaftsteuer ein wichtiger Schritt hin zu einer rechtsformneutralen Besteuerung ist. Sie sehen selber, dass das wesentliche Hindernis die Nachversteuerung nach 34a ist. Aus ihrer Sicht ist dieses Problem aber leicht lösbar, weil aus der Sicht der Wirtschaftsweisen die Nachversteuerung verzichtbar erscheint. Also in diesem Sinne, ich glaube, wir sind ein großer Supporter des Optionsmodells. Ich danke dir, Joachim, für deine Zeit, für die sehr interessanten Ausführungen. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und freuen uns darauf, dass wir uns bald wiederhören. Mehr zu unserem heutigen Thema und auch zu unserem Gast haben wir wie immer in den Shownotes hinterlegt. Vielen, vielen Dank.
Ja, auch ich danke Ihnen fürs Zuhören.